Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind Themen zu Graubünden. Glück im Unglück bei einem Autobrand im Bernardino-Tunnel. Problembär oder Pionierbär? Vor 2 Jahren ist der JJ3 von einem Jäger abgeschossen worden. Farben im Licht, Giacometti-Ausstellung im Bündner Kunstmuseum Zücht. 100 Jahre Bergrettung am Alpstein, wie es gestern war und wie heute. Das Wetter morgen ist halt Aprilwetter. Am Mikrofon der Roland Wermelinger. Viel Glück war heute Morgen bei einem Unfall im San Bernardino-Tunnel dabei gewesen. Ein Lastwagen mit Anhänger war etwa in der Mitte des Tunnels, wo der Turbolader explodiert und ausbrennt ist. Sofort hat sich Rauch entwickelt. Gerade hinten dran sind Polizisten auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Der Daniel Zinsli von der Kantonspolizei Graubünden.
Also die 2 Polizisten, die sind je mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen, von Splügen auf San Bernardino an die Arbeit. Und die haben dann dort sofort den Anlass, dass der Tunnel in beiden Richtungen auf Rot gestellt wird. Also das heisst, dass der Tunnel gesperrt wird in beiden Richtungen. Dann haben sie koordiniert die Personenwagen, die noch in der Nähe waren, gekehrt und die wieder rausgewiesen in das andere Portal. Und die Lastwagenchauffeure haben sie dann bei sich in das Auto eingeladen und auf San Bernardino-Führer mitgeführt.
Verletzt hat sich niemand bei dem Unfall. Der San Bernardino-Tunnel war rund 2 Stunden gesperrt. In einer Kapelle oberhalb von Abius sind 2 uralte Kirchenglocken gestohlen worden. Das schreibt Quotidiana heute. Wie und wenn die Glocken, je 100 Kilo schwer und 300 Jahre alt, fortgekommen sind, ist im Moment noch völlig unklar. Der Kirchengemeindepräsident hat den Diebstahl bemerkt, als er die Kapelle kürzlich besucht hat. Die Polizei ermittelt. Ein Jurist aus Bux hat Strafanzeige eingereicht gegen Verantwortliche vom Bistum Chur und vom Bistum Basel. Sie richtet sich also auch gegen den Churer Bischof Vitus Hunder. Begründet wird die Strafanzeige damit, dass pädophile Mitarbeiter nicht angezeigt worden sind. Die Einbruchserie St. Moritz geht weiter. Letzte Nacht haben Einbrecher aus einem Optikergeschäft Brillengestell im Wert von ein paar 100'000 Franken gestohlen. Die Polizei vermutet, dass 2 Männer daran beteiligt waren, die gestern in der Nähe vom Geschäft aufgefallen sind. Letzte Woche ist schon ein Sportgeschäft im grossen Stil ausgeraubt worden. Im Januar sind aus einem anderen Sportgeschäft Sport- und Pelzkleider für 500'000 Franken weggekommen. Der letzte Bär im Kanton Graubünden ist vor ganz genau 2 Jahren am Glaspass abgeschossen worden. Der JJ3 ist ein sogenannter Risikobär geworden, weil er regelmässig in Dörfer rumgestrielt hat. Ja, der Bär hat bewegt, er war Medienstar und hat die Bevölkerung gespalten. Herziges Bärli für die einen, wilde Bestie für die anderen. Der Silvio Lichti erzählt die Geschichte vom JJ3 nochmal und was man aus ihr gelernt hat.
Vor 2 Jahren, in der Nacht vom 14. auf den 15. April, hat dem JJ3 sein letztes Stündchen geschlagen. Der Jagdinspektor Georg Brosi erinnert sich.
Also dort haben wir eigentlich gewusst, dass der Bär so zwischen Zafiatal und Glaspass drin ist, haben uns eigentlich vorbereitet, haben angefangen, uns Überlegungen machen, wie wir das könnten da angattigen und sind eigentlich entschlossen gewesen und haben das auch mit Bern abgesprochen, den JJ3 zu erlegen.
Der Kanton hat nach der Nachtaktion am Tag eine Medienkonferenz organisiert. Das Interesse daran war riesig. Sogar vom Ausland sind Korrespondenten gekommen. Der Regierungsrat Stefan Engler hat probiert zu erklären, warum der Abschuss nötig geworden ist.
Der Entscheid ist überhaupt nicht leicht gefallen und niemand kann auch Freude daran haben und schon gar niemand kann stolz darüber sein. Letztendlich haben wir aber das gemacht, was wir haben müssen machen, weil der Bär zum Risiko für die Sicherheit der Menschen geworden ist.
Der JJ3 ist im Sommer 2007 von Italien her eingewandert. Ein knappes Jahr ist er dann durch die Bündner Wälder und Täler gestreift. Immer wieder haben Augenzeugen, die dem Bär begegnet sind, von ihren Erlebnissen erzählt. Wie hier der Jäger.
Zum ersten Mal war ich der Bär in der Wildnis. Und zwar 5 Meter von meiner Hütte weg. Am Morgen um 3 Uhr, als ich raus bin. Ich musste mein Brützli machen. Dann mache ich die Tür auf, steht der Bär vor mir. Ich war ganz vertattert, als ich ihn gesehen habe. Dann steht er auf und er hat so gerunzelt. Wie ein Schweinchen hat er gemacht. Und wieder runter und fort.
Solange der JJ Drey in Graubünden war, hat er polarisiert und in der Bevölkerung für Diskussionen gesorgt. Weil er Schäf gerissen hat, weil er hinter Bienenhäuschen gegangen ist und, was ihm dann auch zum Verhängnis worden ist, weil er zu wenig Angst vor den Leuten hatte. Immer wieder ist er nämlich in der Nacht in die Dörfer gekommen und hat in Kompost und Abfallkübel noch etwas Fressbarem gesucht. Das Bärenmännchen hat die Öffentlichkeit so fest beschäftigt, sogar im Grossen Rat, haben Politiker eine verbale Bärenhatz losgetreten.
Der Bär hat in unserem Kanton nichts verloren.
Dieser überspannt den Bogen. Auch bei Asylsuchenden irgendwann ist ja die Grenze erreicht und da droht nur noch die Ausschaffung.
Der Bär hat mit der Zeit immer mehr Probleme gemacht und die Wildhut hat immer intensiver probiert, das Tier zu erzeugen. Mit Gummischrot und Knallpetarden hat man auch probiert, aus den Dörfern zu vertreiben. Die Vergrämungsaktionen haben aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Wo man dann gesehen hat, dass der JJ Drey auch nach dem Winterschlaf wieder so weitermacht, wie er aufgehört hat, hat sich langsam aber sicher abzeichnet, dass es für den Bär kein gutes Ende nimmt. Heute, 2 Jahre nach dem Abschuss vom Tier, sagt der Leiter vom Amt für Jagd, Georg Brosi, man hat viel vom Fall JJ Drey lernen.
Wir müssen von Anfang an können verhindern, dass ein Bär überhaupt so weit kommt, dass ein Bär in Siedlungen hineinkommt, dass ein Bär sich eigentlich daran gewöhnt, nachher sich an Siedlungsabfälle oder in irgendwelcher Form in menschlicher Nähe eigentlich Nahrung zu finden und die nachher auch noch regelmäßig zu nutzen. Das ist eigentlich wichtig, eine Verhinderungspolitik zu betreiben.
Einiges ist hier schon gelaufen. Die Abfallkübel am Ofenpass sind jetzt zum Beispiel bärensicher. Auch sonst haben wir es am nächsten Bär schwieriger gemacht, an so unnatürliche Futterquellen herzukommen. Am JJ Drey nützt das aber nicht mehr. Der steht seit einem Jahr ausgestopft im Bündner Naturmuseum. Unauffällig zwischen anderen Tieren. So hat es der Museumsdirektor Jürg Paul Müller auch wollen, ganz ohne Spektakel.
Es gibt aber nicht ein Mausoleum für ihn, wo gross angeschrieben ist, JJ Drey. Für mich ist es ein Pionierbär, ein Bär, der wieder nach Graubünden gekommen ist, als einer von den Ersten, der selber hat müssen schmerzliche Erfahrungen sammeln, wo wir auch Erfahrungen sammeln damit. Ich will ihn eigentlich eben, wie gesagt, als Pionierbär bezeichnen.
Ein Pionier also, der vielleicht den Weg für weitere Bären in Graubünden frei gemacht hat. Für Experten ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass irgendwann wieder ein neuer Bär einwandert.
Heute vor 2 Jahren hat das letzte Stündchen geschlagen vom JJ Drey. Das war der Beitrag von Silvio Lichti. Und apropos Winterschlaf, Bär und Winterschlaf, der Winter, der geht ja irgendwie ganz lang, das Jahr. Man würde es gerne wieder einmal ein bisschen wärmer haben. Etwa so dürfte es vor 100 Jahren auch am Bündner Maler Giovanni Giacometti gegangen sein. Die Stampa in Bergell hat er geglaubt, die hohen Berge haben die Sonne lang verdeckt gehabt. Im Bündner Kunstmuseum sind jetzt 80 Werke von dem berühmten Schweizer Maler ausgestellt. Ricarda Simonetti ist mit dem Museumsdirektor Beat Stutzer durch die Ausstellung gelaufen.
Sie heisst im Untertitel «Farbe im Licht» und es ist wirklich ein gleissend strahlendes Sonnenlicht quer durch die Jahreszeiten. Der Giovanni Giacometti ist nie müde geworden, während seinem ganzen Leben immer wieder dem Phänomen vom Licht, von der Intensität vom Sonnenlicht nachzugehen, hat dem Phänomen die wunderbarsten Facetten abgerungen.
Quer durch die Jahreszeiten und quer durch das Lebenswerk von Giovanni Giacometti. Wie er Licht auf die Leinwand gebracht hat, fasziniert. Zum Beispiel beim Bild «Hirte mit Schafen» in Montaccio 1894. Da leuchtet die eine Hauswand im Dorfteil hell weiss vor Sonne bestrahlt. Auch die Schafe geben die Sonne wieder. Und froh rot leuchten die Socken vom Hirt aus dem Bild. Die klaren Süsche verlieren sich, je älter der Giovanni Giacometti geworden ist. Mit 26 hat er den italienischen Maler und 10 Jahre älter Giovanni Segantini zu Maloja kennengelernt. Der hat ihm aus einer Schaffenskrise geholfen, neue Techniken gezeigt, wo er sich dann je länger je mehr wieder von ihm entfernt hat.
Er hat die feine Kommatechnik, Pinseltechnik von Segantini vergröbert. Das sind dann richtige Farbflecken geworden. Er hat das Licht nicht mehr als Beleuchtungslicht aufgefasst, sondern als Erscheinungslicht. So intensiv, dass es Gegenstände fast überstrahlt, überblendet.
Und ist zusammen mit seinem Freund, dem Solothurner Maler Kuno Amiet, offen gewesen für das, was das Ausland geboten hat.
Er ist neu weggegangen, hat sich beeinflussen von einem Vincent van Gogh, vom deutschen Expressionismus und hat eigentlich immer nach neuen Möglichkeiten gesucht. Und das macht ihn eben so interessant. Er ist nie stehen bleiben.
Das entschlossene Zielstrebige von Giovanni Giacometti ist in seinen Augen zu lesen. Ob in den Selbstporträts oder Familienfotos. Ein strammer Mann mit rotem Bart und Schnauz. Das Ernste auf diesen Bildern täuscht. Angeblich ist er gerne mit Dorfkollegen zu stampen, bei einem Glas Rotwein zusammengesessen und hat Zeit mit der Familie verbracht. Die vier Kinder und die Frau hat er viel gemahlen. Also hat ihm zu Bergell alles das gegeben, was er sich als Künstler gewünscht hat.
Er hat das Naheliegende gemalt, das heisst die Landschaft im Laufe der Jahreszeiten, die eigene Familie, Freunde, Bekannte, Stilleben, das hat ihm als Thema genügt. Das ist vor allem das Interesse, die Neugier nach neuen stilistischen Möglichkeiten, die ihn immer weitergetrieben haben.
Und die Leidenschaft ist auf seinen Sohn Alberto Giacometti übergegangen, bekannt von der 100er Note. Der Vater hat den Sohn Alberto gefördert und ihm ja mit seinem Arbeiten oder Weg aus dem Bergell gegeben kann. Lang ist der Alberto dann mit seinen Skulpturen am Werk vom Vater im Licht gestanden, macht der Museumsdirektor Beat Stutzer mit einem Einblick in den Kunstmarkt deutlich.
Ich kann mich noch gut erinnern, vor 25, 30 Jahren, als man bei der 100'000 Franken Grenze gestaunt hat, dass die gebrochen worden ist beim Giovanni Giacometti. Jetzt sind wir in ganz anderen Kategorien. Also die gute Qualität, die Spitzenstücke von Giovanni Giacometti sind so begehrt wie die Skulpturen von seinem Sohn, der ja kürzlich den absoluten Rekordpreis erreicht hat.
Mit 110 Millionen Franken. Es ist eine reiche Ausstellung vom Bündner Maler. Der Giovanni Giacometti gibt immer wieder Anlass für eine Ausstellung.
Es gibt immer wieder neue Facetten zu entdecken, zumal gerade die Ausstellung auch einige Bilder zeigt, die noch nie oder sehr selten überhaupt gesehen waren, sind öffentlich.
Ob von ganz nahe die einzelnen Pinselstriche rausfiltern oder das Bild mit seinem Licht und Schatten von weitem wirken, die Ausstellung von Giovanni Giacometti ladet zum Verweilen ein und ist gut besucht. Bei der ersten öffentlichen Führung hat der Museumsdirektor Beat Stutzer überraschend viele Besucher begrüßen.
Ja, und die Ausstellung zum Giovanni Giacometti im Bündner Kunstmuseum zu Chur, die dauert noch bis am 24. Mai. In den ersten zweieinhalb Wochen sind sie schon fast 2'000 Besucher. Geh anschauen. Ein Unfall beim Wandern, auf der Ski, beim Klettern. In den allermeisten Fällen kommen die Retter schnell und professionell mit dem Heli helfen. Früher war das anders. Die Retter haben die Verletzten mühsam zu Fuß und auf der Bahre ins Tal und zum Doktor geschleppt. Im Alpstein hat man sich aber schon vor Jahrzehnten organisiert. Seit 100 Jahren gibt es dort eine Bergrettung. Wie alles angefangen hat und wie sich die gefährliche Arbeit der Bergretter verändert hat, das zeigt der Beitrag von Sascha Zürcher.
Der Alpstein gehört zu den populärsten Wandergebieten in der Schweiz. Und das schon länger. Mitte vom 19. Jahrhundert sind die ersten Restaurants auf dem Sentis und dem Hohen Kasten gebaut worden. Mit ihnen sind immer mehr Touristen in die Berge gekommen. Es sind vielfach Leute, die vorher noch nie in der Höhe und schlecht ausgerüstet waren. Die Folge davon? Unfälle, Abstürze, Verletzte und Bergtote. 1910 ist darum die Rettungskolonne Appenzell gegründet worden. Der Freddy Fessler ist einer, der weiss, wie es früher noch war. Vor über 50 Jahren ist er Mitglied worden. Für ihn war schon als kleiner Knirps klar, dass er mal Leute will aus den Bergen treten.
Ja, also dazu kam, bin ich schon als kleiner Bub. Ich habe die Mutter gefragt, da schauen, was passiert ist. Und dann bin ich als kleiner Bub in die Wasserauhändler gesprungen und habe geschaut, wenn der Leichenwagen gekommen ist und dann die Rettungsleute ein Leich gebracht haben und in den Sarg getan haben und auf die Brust her noch einen Blumenstrauß. Und dann hat es mich fasziniert und denkt, ich will auch mal so einen Rettungsmann geben.
78 ist er heute, der Freddy Fessler. Seinen ersten Einsatz hat er mit 24 gehabt. Trotzdem hat noch niemand etwas von Funk oder Pager gehört. Der Alarm hat noch ganz anders funktioniert.
Da ist mir einfach gerufen, musst mitkommen. Und dann hat man das Rucksack gepackt und dann ist man ausgerückt. Und dann hat es einfach geheißen, musst da und da her.
Bis im ersten Einsatz hat er einen vermissten Skifahrer müssen suchen. Der ist unverletzt für ihn gekommen. Doch nicht immer ist es so glimpflich abgelaufen. Hat sich jemand ernsthaft verletzt, dann hat man den müssen eigenhändig ins Tal tragen.
Ja, die hat man eingepackt und, oder in die Bahre, dann verarztet. Manchmal hat man die stundenlang getragen, vom Altmann bis auf Brüllisau. Da hat man 3,5-4 Stunden getragen. Und in dieser Zeit hat man es einfach so gut wie möglich verarztet.
Vielfach sind die Verletzten auf den Bahren transportiert worden. Manchmal aber haben die Retter sie sogar Huckepack genommen.
Auf dem Rücken einfach, je nach der Verletzung, oder? hat man auf den Rücken. Also, wir sagen, wir steilen Gelände, wo man mit den Bären nicht hätte können, zu ihm, oder? Hat man auf den Rücken und mit den Beinen gehalten. Und so hat man den transportiert.
Der Benjamin Huber ist 32, er ist der heutige Obmann von der Rettungskolonnen Appenzell und er bewundert die Retter von früher.
Fast unvorstellbar, wie die Rettungen machen können, ja? Also mit dem Material, das sie hier hatten.
Von Helm, Gore-Tex und Spezialschuhen war man hier noch meilenweit weg.
Also ein Pilzhut und Schoppen oder Pullover, ein Hand, ließ man den Knickerbocken, den rot oder weiß Sock und eben Litznägelschuhe, die schwarz gewichsten Litznägelschuhe, haben dann eben recht Eindruck gemacht. Man hat keinen Regenschutz gehabt, nichts.
Die Bergrettung früher und heute, das sind riesige Gegensätze, wie der Benjamin Huber sagt.
Vorher ist man vielleicht 3-4 Stunden zum Patienten hergelaufen. Heute ist man in einer Viertelstunde 20 Minuten da. Der Unterschied gross zu früher ist, früher hat man den Patienten zu der Medizin gebracht. Und heute bringt man oder probiert man möglichst schnell Medizin zum Patienten herzubringen.
Der grösste Fortschritt ist mit dem Helikopter gekommen. In den 60er Jahren ist er zum ersten Mal eingesetzt worden. Der Friedi Fessler erinnert sich an seine ersten Flugeinsätze.
Unten am Heli hat man einen Seil hergehängt. Unten an dem Seil war ein Teller. Der hat ausgesehen wie ein Melkstuhl, ein verkehrter Melkstuhl. Dann ist man dort draufgehockt, dann hat der Heli weggeflogen auf den Unfallplatz. Und dann hast du den Patienten gerichtet zum Rettungsflügen und verarztet. Und so sind die ersten Rettungen gesehen, auch bei uns im Alpstein.
Früher waren es 7-8 Leute gewesen, heute sind es 35 Mann, die die Innenroder Seite vom Alpstein betreuen. Sie sind permanent auf Abruf und je nach Schwere vom Bergunfall wird der Helikopter von der Reka aufgeboten. Ausgeguckt wird vor allem wegen verunfallten Wanderer, sagt der amtierende Chef der Rettungskolonne, der Benjamin Huber.
Ja, Topverletzungen sind so verstauchte Fußgelenke, überdehnt, einfach ja, vielleicht Knöchelverletzung. Vielleicht geht er mal neben dem und hat ein Handgelenk gebrochen oder einen Unterarm. Kletterunfälle haben wir eine Art relativ wenig. Wir rocken eine Art mehr aus für Wandern, wie für Bergsteigen klettern. Ja.
Zu 25 bis 45 Bergunfällen werden die Bergretter vom Alpstein pro Jahr gerufen. Die meisten Fälle sind eher leicht. Ab und zu aber gibt es auch ein paar wenige tödliche Unglücksfälle. Auch der Friedi Fessler hat in seiner 25-jährigen Zeit als Obmann bei den Bergrettern etwa einen dramatischen Fall erlebt. Solche, wo die verunglückte Person nur noch kurz gelebt hat, bevor sie noch am Unfallort gestorben ist. Wie man sich in so einer Extremsituation verhält, erklärt er so.
Ja, möglichst ruhig. Man tut nicht viel dran. Man sieht, dass die Situation schwierig ist und dass man nicht helfen kann. Und man versucht mit tröstenden Worten ein bisschen zu beschwichtigen, aber machen kann man halt gar nicht viel.
Für den Friedi Fessler hat sich durch seine Arbeit als Retter in den Bergen viel relativiert.
Wenn man ihn angetroffen hat und hat man gesehen, er muss sterben. Er muss sterben. Man hat es einfach müssen realisieren. Das ist jetzt so. Oder der andere, der aufgegeben hat und mit dem Leben wieder davongekommen ist, der dann Freude hat, dass er nicht gestorben ist. Leben und Tod ist so nahe beieinander gesehen.
Heute werden Retter nach Extremsituationen psychologisch betreut. Es gibt ein Care-Team von Fachleuten. Beim Friedi Fessler aber hat es das noch nicht gegeben. Ihm sei die Routine mit dem Jahr zur Hilfe gekommen.
Je länger man gegangen ist, je weniger hat es gemacht. Du bist abgehärtet worden. Was hast du wollen machen? Hast du nicht können helfen?
Der Friedi Fessler hat auch viele Kollegen in den Bergen verloren. Momente, die ihm nachgegangen sind.
Wir haben in dieser Zeit, wo ich richtig so gemacht habe, sind 15 Kameraden gestorben. Aber selbst hat immer eigentlich noch ein bisschen beschäftigt, manchmal, wenn wir so einen Kameraden müssen beerdigen.
Die Männer der Rettungskolonne riskieren bei den Einsätzen häufig ihr Leben. Es ist ein gefährlicher Job und doch hat er nie Angst gehabt in den Bergen.
Ja, selbst da man nicht haben, sonst ist man auch sicher. Ich sage, wenn du zum Flüger aussteigen oder in eine Wand einsteigen oder von einem Flüger in eine Wand eingebracht hat, wo du nachher selber auf die angewiesen bist, wenn du dann Angst hast, dann ist es nicht gut.
Auch für die Junggarde sind Angst ein schlechter Begleiter, sagt der amtierende Chef der Rettungskolonne. Wichtig sei, dass man sich auf seine Kameraden im Notfall verlassen kann. Das gebe einem Mut, sagt der 32-jährige Benjamin Huber.
Es gibt immer den Zusammenhalt, den Kit, den es braucht in der Kolonne für einen schwierigen Einsatz, vielleicht auch psychisch, wenn es halt schwer verletzt sind oder tote Patienten. Ja, es gibt immer einfach den Zusammenhalt und es geht viel ohne Worte. Wir sind jetzt dran am Gesicht an.
Der 78-jährige Friedi Fessler hat vor rund 20 Jahren den Letzten in der Rettungskolonne. Ein tragisches Unglück hat ihn dazu gebracht, nach 30 Jahren aufzuhören. Auf dem Äscher sei ein Vater mit seinem 5-jährigen Bub unterwegs gewesen und das Kind sei dann abgestürzt und gestorben.
Der Vater wollte das Regenmäntel anlegen, hat angefangen zu regnen. Und da ist das Göfli umgekehrt und ist auf dem nassen Gras mit dem Regenmäntel durch abgeholdert und über die Wand runter. Und nachher habe ich gesagt, so, jetzt höre ich, jetzt gehe ich nie mehr. Da hatte ich so, weil ich gleichalterige Grosskind hatte. Und dann mit denen so beschäftigt, dass ich gesagt habe, so, jetzt habe ich mein Leben die Glück gehabt, jetzt rücke ich nochmal aus. Das war der letzte Einsatz gewesen.
Ein Grund für viele Unfälle in den Bergen ist, dass noch immer viele Leute den Alpstein unterschätzen. Auch wenn er für Touristen gut erschlossen ist, kann ein Wetterumschwung jederzeit gefährlich werden. Die Arbeit dürfte den Retter also auch in Zukunft nicht ausgehen. Neue Sportarten wie Gleitschirmflüge, Schneeschuhlaufen oder Canyoning halten die Rettungskolonnen im Alpstein zusätzlich auf Trab.
Eindrückliche Töne zum 100-Jahr-Jubiläum der Bergrettung im Alpstein im Beitrag von Sascha Zürcher. Zum Wetter jetzt die Prognose von Felix Blumer von SF Meteo.
In der Regel sind heute Abend die Wolken dicht und in Nordbünden kann es sogar ein bisschen Regen geben. Morgen haben wir dann überall so richtiges Aprilwetter. Es gibt nur kurze, sonnige Abschnitte, dafür aber oft grosse Quellwochen und immer wieder mal kann es auch einen Regenguss geben. In den Südtälern, da gibt es vor allem am Vormittag dann noch längere, sonnige Abschnitte, dann aber am Nachmittag muss man ebenfalls mit ein paar Schauern rechnen. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer zwischen Meienfeld und Chur etwa 3 Grad an. In den Mulden vom Oberengadin gibt es etwa minus 4 Grad. Am Nachmittag haben wir dann in der Herrschaft Wert um 13 Grad. In Davos oben sind es rund 6 Grad und 0 Grad Grenze liegt bei rund 1900 Meter. Am Freitag ist es in Nordbünden noch lang grau und in Prättigau können es sogar noch mal ein paar Tröpfe geben. Sonst gibt es dann aber doch eine zögernde Wetterbesserung. In den Südtälern ist es am Freitag doch ziemlich sonnig. Die Höchstwerte erreichen in Chur so rund 14 Grad, in den Südtälern sind am Freitag sogar 17 Grad möglich.
Und jetzt nochmal Meldungen vom Tag. Grosses Glück heute Morgen nach einem Unfall im San Bernardino-Tunnel. Ein Lastwagen hat mit drei angefangen zu brennen. Polizisten, die gerade hinten dran auf dem Weg zur Arbeit waren, haben den Tunnel sofort sperren lassen. Die Autofahrer konnten wenden. Es hat keine Verletzung gegeben. Der Tunnel war 2 Stunden gesperrt. Heute vor 2 Jahren ist der Bär JJ3 abgeschossen worden. Weil das Tier regelmässig in Dörfer gekommen ist, auf der Suche nach Fressen, ist er zum Risiko für die Bevölkerung geworden. 2 Jahre nach dem Abschuss heisst es beim Kanton, man hätte von dem Bär lernen können. Bärensichere Abfallcontainer sind nur ein Stichwort. Heute steht der JJ3 ausgestopft im Bündner Naturmuseum zu Chur. Die Einbruchserie St. Moritz geht weiter. Letzte Nacht haben Einbrecher aus einem Optikergeschäft Brillengestell im Wert von ein paar 100'000 Franken gestohlen. Letzte Woche ist schon ein Sportgeschäft im grossen Stil ausgeraubt worden. Im Januar sind aus einem anderen Sportgeschäft Sport- und Pelzkleider für 500'000 Franken weggekommen. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Heute mit dem Roland Wermelinger. Uns findet man auch im Internet auf regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.